Doch Alkohol trinken ist nicht nur im Sommer ein Thema, sondern auch fest in unserem gesellschaftlichen Zusammensein verankert. Sei es in der Politik oder in der Studentenzeit, getrunken wird fast überall.
Man kann schon die Frage stellen, wann ist es zu viel? Das kann man sehr wohl machen, oder? Auch im beruflichen Umfeld oder jetzt im Bundeshaus, wann ist es zu viel? Was ich schwierig finde, ist immer, wenn man sagt, 4 Bier zum Beispiel ist zu viel, wenn man eine Menge nennt.
Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camillote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
In diesen 2 Tagen, wo es nicht schneit, die nennt man in der Schweiz Sommer. Und zum Sommer gehört für viele ein kaltes Bier nach dem Arbeiten, ein Aperol Spritz zum Abkühlen oder für dich, Gami, ein brünter Schnaps, wenn du siehst, wie die Spanier die Franzosen aus der Ehe rauskicken. Doch Alkohol trinken ist nicht nur im Sommer ein Thema, sondern auch fest in unserem gesellschaftlichen Zusammensein verankert. Sei es in der Politik oder in der Studentenzeit, getrunken wird fast überall. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Warum trinken wir zusammen? Wann ist es vielleicht zu viel? Mein Name ist Maria Rachel Cano und mir zugeschaltet aus Zürich ist Camillote.
Und nur noch eine Sendung vor dem Feierabendbier entfernt eigentlich.
Genau, eine Sendung vor dem Feierabendbier entfernt. Und ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich die Letzten, die würden urteilen, wenn jemand eins über den Durst raus trinkt. Trotzdem ist unser Beitrag aufgefallen auf 20 Minuten, wo das Trinkverhalten von Parlamentariern im Bundeshaus kritisiert. Gami, warum geht es da und müssen wir uns Sorgen machen?
Es ist so, anscheinend sind 250'000 Menschen in der Schweiz betroffen eben von Alkoholsucht und viele leiden unter dieser Sucht. Und jetzt gibt es ein Projekt, das heisst Substanzielles, und dort können Betroffene im Netz anonym zu Wort kommen und über die eigenen Probleme reden oder über Probleme im Umfeld. Und das Projekt wäre eigentlich niemandem aufgefallen, ausser jetzt, dass ein 49-jähriger Nationalrat, der sich dort Thomas nennt, eben über die Erfahrung im Bundeshaus berichtet hat. Und er sagt, ja, es gäbe zum Beispiel einige notorische Fremdgänger und ein paar starke Alkoholiker. Und das hat eben zu dem Artikel geführt, in dem Sinn, wie viel wird im Bundeshaus gesoffen. Maria, du bist ja viel im Bundeshaus unterwegs zu unterschiedliche Tageszeiten. Wie erlebst du das denn so?
Also willst du jetzt die Antwort, die man im Podcast hören kann, oder die ehrliche Antwort?
Die Antwort, wo du nicht deine Akkreditierung verlierst und wo die Parlamentarier auch noch weiter mit dir reden, das ist die Antwort, die ich erwarte.
Also meine Erfahrung im Bundeshaus hat gezeigt, dass natürlich an dieser Kritik etwas Wahres dran ist. Es wird getrunken im Bundeshaus. Ich finde, dazu muss man aber sagen, dass ich das nicht nur ein Phänomen gesehen, das im Bundeshaus stattfindet, sondern das ist ein Phänomen, das man überall in der Gesellschaft findet, wenn Leute zusammenkommen. Und zum Beispiel denke ich da an die Ärzte, die zum Beispiel ein Medifest haben und dort, also wenn du die Bilder anschaust, denkst du, okay, die werden mehr mal operieren. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Politikerinnen und Politiker. Man tendiert aber dazu, und das finde ich in diesem Artikel auch ein bisschen schwierig, dass man das mit anderen Maßstäben misst aufgrund von ihrem Amt. Und dass man wie nicht nach bei der Realität ist, wenn man sagt, okay, die Menschen müssen jetzt total anders sein als alle anderen Menschen und sich anders verhalten in einem gesellschaftlichen Umfeld.
Ich bin ein bisschen überrascht von dem Artikel, und es gibt auch noch einen zweiten bei now.ch, der das Thema aufgegriffen hat. Und dort ist man so weit gegangen, dass man sogar gesagt hat, sind Parlamentarier eigentlich dann auch nicht mehr in der Lage zum Abstimmen. Und also wirklich, man tut so, als würden die mit 2 Promille durchs Bundeshaus laufen und nachher kaum könnten den richtigen Knopf drücken. Das finde ich in dem Sinn übertrieben.
Für mich ist, also ich finde, also zu dem, ich finde, Natürlich, wenn man sagt, man tut Kritik äußern, wie viel das getrunken wird, ich finde, das ist eins. Der Vorwurf, dass es Alkoholiker gibt, dort drin, das finde ich dann auch eine ganz andere. Und, weil für mich geht es natürlich einen Schritt weiter, als wenn man einfach sagt, ja, jemand trinkt hier und da ein bisschen zu viel und...
Ja, es ist wirklich, es ist, dort geht es dann wirklich, du zeigst, dass andere Leute alkoholkrank sind und sie trinken nicht einfach eins über den Durst. Und man kann schon die Frage stellen, wann ist es zu viel? Das kann man sehr wohl machen, oder? Und auch im beruflichen Umfeld oder jetzt im Bundeshaus, wann ist es zu viel? Was ich schwierig finde, ist immer, wenn man sagt, 4 Bier zum Beispiel ist zu viel, wenn man eine Menge nennt, weil das ist...
Ja, so wie das BAG, wo man sagt, so viel pro Woche, wenn du so viel trinkst, dann bist du Alkoholiker.
Ja, das finde ich immer so ein schwieriges Mal. Es kommt natürlich auch auf die Person drauf an, jeder reagiert anders. Das ist für mich nicht so ein Mal, sondern wann ist es zu viel? Für mich ist es zu viel, wenn dein soziale Umfeld, dein berufliche Umfeld zum Beispiel, oder auch du persönlich, wenn da irgendwie etwas anfängt sich zu verändern, dass du nicht mehr diesen Aufgaben oder deinem Verhalten nachkommst, wie du eigentlich bist, wegen dem Alkohol. Wenn du wirklich sagst, zum Beispiel die Hygiene, die persönliche Hygiene wird durch den Alkohol vernachlässigt. Oder beim Arbeiten kannst du nicht mehr so arbeiten, wie eigentlich. Bist du wirklich eingeschränkt wegen dem Alkohol oder in sozialen Kontakt bist du eingeschränkt. Dann ist so ein Mass und ich muss sagen, dann ist es für mich zu viel.
Ich würde sagen, für mich ist es zu viel, wenn es ein Verhalten ist, das eben einer Sucht entspricht. Also es geht nicht mehr ohne und es muss immer sein und man kann wie, man hat so wie nicht mehr unter Kontrolle. Mhm. Das ist ja das, was man sehr oft beobachtet und die Gefahr, und das finde ich halt ist beim Alkohol besonders, du hast halt die gesellschaftliche Akzeptanz und es ist sehr lang okay, viel zu trinken. Und man sagt auch nichts, das ist sehr schambehaftet, auch für die Leute, die das beobachten. Mhm. Und dort, finde ich, ist die Gefahr, dass man wie dem lang zuschaut und nichts sagt.
Ja, das ist sicher das Risiko. Darum finde ich es auch falsch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, von dem Nationalrat andere als Alkoholiker zu bezeichnen, weil es ist wirklich eine ernsthafte Krankheit und es zerstört Familie und Umfeld und Karriere und alles. Darum bin ich wirklich ein enttäuscht, wenn man so eine Anschuldigung trifft. Weil ja, im Bundeshaus, es wird getrunken, es wird zum Teil auch zu frühen Stunden getrunken. Es gibt ja die berühmt-berüchtigte Weisswein-Fraktion. Zu denen gibt es einen speziellen Weinkühler, den man dann hat im Bundeshaus. Aber man muss schon auch sagen, irgendwo, es gehört zu unserer Gesellschaft. Ein Apéro ist etwas, wo man kann sich austauschen kann und dann wird ein Gläschen Weisswein getrunken. Und es ermöglicht auch einem, vielleicht im Parlament miteinander in einem anderen Umfeld ins Gespräch zu kommen. Und darum warne ich davon, das so per se so mit dem Schlaghammer in dem Sinn zu verurteilen.
Ich sehe das auch ein bisschen so. Also ich habe mir überlegt, wie es echt wäre, wenn man das verbieten würde. Also Alkoholverbot im Bundeshaus. Und ich frage mich ernsthaft, ob wirklich die Kompromissfähigkeit, die wir ja in der Schweiz haben und wo wir ja eigentlich auch bekannter für sind, ob die noch so gut wird funktionieren. Weil etwas, was ja der Alkohol hat, ist, dass es irgendwo durch verbindet. Auch wenn man dem einen Aspekt kann anhaften, dass es natürlich Alkohol ist schlecht und das ist immer noch eben, die Gefahr von der Sucht, die besteht immer. Aber es verbindet und ich, also das ist das, was ich als Journalistin beobachte. Die meisten Entscheide, das wissen wir ja alle, die werden nicht nur in den Kommissionen gefällt, sondern die werden in den Gesprächen zwischendrin gefällt. Sie werden beim Bier am Abend gefällt. Sie werden in den, klar, auch in den ganzen Lobbyorganisationen gefällt. Und ich glaube, dort ist es nicht nur ein Teil im Sinne von, ja, man macht es halt, weil man es immer so gemacht hat, sondern es ist halt wirklich, weil das, wenn man zusammen mal getrunken hat, das irgendwo durch verbindet und es vielleicht auch, ja, ein Verständnis schafft für das Gegenüber. Ja, der ist auch nur ein Mensch.
Ja, an dieser Stelle, getrunken wird ja sicher nicht nur im Bundeshaus, das wissen wir, sondern auch im Verbindungskeller. Und ich muss ja sagen, irgendwo haben die Parlamentarier das Trinken ja gelernt und vielleicht sind sie in einer Studentenverbindung gewesen. Und wir haben uns entschieden, wir reden heute über das, weil es ist für mich eine total verborgene Welt. Ich habe zwar an der Uni studiert, aber ich habe nie irgendwie Berührungspunkte mit der Studentenverbindung. Du, Maria, hingegen bist in einer Studentenverbindung und jetzt hat man bei SRF einen Film gemacht dazu, wo einem einen Einblick gibt in die Studentenverbindung, wie das abläuft. Und dort geht es natürlich sehr, sehr stark auch ums Trinken. Und da hören wir gerade mal einen Ausschnitt.
Das ist eines der Vorurteile. Bei Studentenverbindungen werde ich ständig gesoffen. Und ja, man muss schon sagen, an dem Mittwoch oben werden schon ein paar Bier geleert. Richtig besoffen ist aber niemand. Ob das jetzt nur wegen mir und der Kamera so ist, kann ich nicht sagen. Und sie betonen, es gäbe keinen eigentlichen Trinkzwang. Wenn jemand einmal nichts trinken will, sei das kein Problem. Gut, die ganzen Regeln und Trinkspiele zeigen schon, dass das Bier im Verbindungsleben wichtig ist. Ich habe das Gefühl, einen gewissen Gruppendruck zum Trinken gibt es da je nach Verbindung schon.
Maria, du bist selber in so einer Verbindung. Ist es wirklich so, dass er einfach euch gnadenlos einen wegorgelt?
Ich glaube, ich würde die Verbindung ungerecht tun, wenn ich sagen würde, nein. Es ist ganz klar ein Teil vom Studentenleben, das gehört dazu. Und in diesem Podcast und in dieser Rec-Aufnahme ist ja auch unsere Verbindung, also dort, wo ich Mitglied bin, ist ja auch reportiert worden. Und dort kann man vielleicht mal dazu sagen, es ist ja immer das Thema vom Trinkzwang. Und der Trinkzwang haben wir, jetzt geht es über Berchtoldia, aus Reformverbindung haben wir abgeschafft. Und das muss man sich so vorstellen, in den 18. 19. Jahrhundert hat man Studentenverbindungen gegründet. Und dann war es sehr oft so, dass man 8 bis 15 Anlässe pro Woche hatte und immer zusammen getrunken hat. Und eigentlich, um das zu regeln, hat man den Trinkzwang in dem Sinn eingeführt, auch, dass man ganz klar reglementiert, wie trinken wir den, aber nicht um den Konsum zu erhöhen, sondern eigentlich um ihn eben zu regeln, dass er nicht ins Masslose und genau in das Image hineingeht, ja, wir sind einfach ein Sauverein. Und zum Beispiel Berchtoldia eben, die hat den Trinkzwang abgeschaffen. Und etwas, was vielleicht wichtig zu sagen ist, in diesem Punkt hat er, also der Reporter hat es ja ein bisschen kritisiert. Es steht nicht, es ist zwar nicht irgendwo niedergeschrieben, aber es ist wie ein faktischer Trinkzwang. Und dem würde ich widersprechen, weil am Anfang mag das so sein, wenn man sich irgendwo in eine Gruppe reingibt, dass man dort einen gewissen Druck verspürt. Aber ganz klar, umso älter das man wird, umso mehr ist es auch klar, wenn du nicht kannst trinken und nicht willst trinken, dann du schon nicht. Also das hat doch ein bisschen mit Reife zu tun und dass man ein bisschen seine Rolle reinwächst.
Jetzt ist es ja wirklich so ein bisschen Klischee, dass man sagt, bei diesen Studentenverbindungen geht es nur ums Trinken. Oder es gibt viele Sprüche, die man sagt, oder eben auch den Vorwurf von dem Trinkzwang. Aber eigentlich geht es ja um viel mehr. Und ich würde gerne haben, dass du mir mal so ein bisschen Einblick gibst. Was ist denn der Zweck von dieser Verbindung? Wie siehst du das?
Dort hat der Podcast, aber auch, finde ich, die Rec-Aufnahme ist dem nicht gerecht worden. Und das ist aber auch sehr schwierig zum Einfahren, weil was ist der Zweck von einer Verbindung? Es ist eben nicht etwas Fassbares, wie zum Beispiel, sagen wir, in einem Tennisclub, in einem Golfclub oder in einem Turnverein, wo du sagst, das Turnen oder das Tennisspielen steht, also das ist das, was uns verbindet. Und dann zieht man schnell den Fehlschluss, was uns verbindet, ist nur das Trinken. Und da würde ich sagen, das Trinken ist wie ein Teil davon, wo ich, wie vorher gesagt, natürlich verbindet, aber es sind die Momente mit den anderen Menschen, die Erlebnisse in den guten und in den schlechten Zeiten, wo eigentlich die Freundschaft ergibt aus dem raus. Und die Momente, die kann man nicht auf einer Aufnahme festhalten und die kann man auch nicht erklären, weil es eben nicht etwas ist, das man anlängen kann, weil es sind Werte und es sind Lebensverbindungen, die man über die Studentenzeit raus hat.
Das ist eben für mich das, was in dem Film, wenn man den anschaut, nicht so zur Geltung kommt. Und ich bin überzeugt, es geht um viel mehr. Es geht um Tradition, es geht um Werte, die man dort drin hat und die Sachen, die man dann eben dort nicht gesehen hat. Oder man hat nur die Bilder gesehen von dem Bierkeller und wie man die Regeln hat beim Biertrinken. Jetzt gib uns vielleicht mal so einen Einblick so über Traditionen. Was macht man denn so Traditionelles in einer Studentenverbindung?
Zum Beispiel tun wir an Beerdigungen, aber auch an Hochzeiten oder an speziellen Anlässen tun wir chargieren.
Das heisst?
Und chargieren heisst, dass wir, also das sind drei Personen, und Man ist dann im sogenannten Vollwichs. Und das ist, man kann sich vorstellen wie eine Uniform in unseren Farben. Also bei uns wäre das jetzt rot. Und du hast dort einen Säbel, du hast eine grosse Fahne, wo unser Vereinszirkel drauf ist, in unseren Farben. Und du tust wirklich deine Verbindung an diesem Anlass vertreten. Und das hat etwas sehr Würdevolles, hat etwas, man gibt den Personen, die zum Beispiel heiraten oder die eben verstorben sind, man tut dann auch noch den letzten Dank erweisen und dann würdevoll verabschieden. Und eben dann kommen Leute, die teilweise auch vielleicht die verstorbene Person nicht kennt, hey, aber es ist eben eine Verbindung über, ja, über das Leben raus.
Ist es etwas, wo du sagen, in so einem Moment fühlt man sich auch stolz, wenn man eben mit dem Outfit dort ist oder, und die Verbindung repräsentiert, also dass wirklich viel Stolz dabei drin ist?
Ja, es ist viel Stolz dabei und es ist auch eine gewisse Dankbarkeit dabei, dass man, es zeigt eben, es ist halt die Freundschaft, die einfach die Verbindung mit sich bringt. Und das sind natürlich die Sachen, die man nicht in einer Aufnahme festhalten kann.
Das andere, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, und ich musste schmunzeln, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man in der Verbindung ist, bekommt man einen eigenen Verbindungsnamen. Was kannst du uns zu dem Verbindungsnamen sagen? Mich hat es an Pfadi erinnert, als ich das mitbekommen habe.
Ich finde den Vergleich gar nicht so schlecht mit der Pfadi. Es ist natürlich ein bisschen älter und sind natürlich nur Studenten. Aber es geht darum, man bekommt, wenn man in die Verbindung eintritt, einen Namen. Und wir nennen das Vulgo. Und den bekommst du, wenn du sozusagen wie getauft wirst. Und mein Name zum Beispiel ist Nivalis. Es ist immer sehr schwierig zum Aussprechen. Ich sage immer, ja, denke an Novartis. Aber ja, genau, es ist Nivalis. Zum Beispiel der Dominik, der heisst Caritas. Man macht sich immer ein bisschen lustig über das. Oder Lux. Und die Idee von diesem Namen ist, dass es etwas repräsentiert, wo du entweder bist oder in die Verbindung reingebracht hast. Und es gibt aber auch sogenannte Anti-Vulgos. Also man gibt dir einen Namen, wo genau im Gegenteil von dem entspricht, wo du bist. Aber du erfährst nie, was eigentlich der Ursprung ist. Also das erfährst du, das ist eben ein Verbindungsgeheimnis. Also darüber darfst du nicht reden, warum hast du jetzt den Namen bekommen, sondern das wissen nur die dort beteiligt waren an diesem Beschluss bei deiner Namensgebung.
Wann bekommst du denn den Namen?
Du bekommst den Namen, nachdem du sogenannter Kandidat oder Kandidatin bist. Und das heisst, du hast eine gewisse Zeit schon mal ins Verbindungsleben hineingesehen und beschlossen, okay, ich möchte der Verbindung beitreten. Dann musst du ein Beitrittsgesuch stellen. Und nachher, und das ist immer das Lustigste, musst du an die Beichte gehen. Und dann bekommst du ein Interimsvulgo. Und ein Interimsvulgo ist eigentlich ein Name, also das ist wirklich, das kann ich fast nicht sagen, wie ich heiße. Das ist einfach ein blöder Name, den du dich nachher immer wieder vorstellen musst damit. Also zum Beispiel, was hat jetzt jemand gehabt? Aber ich bin wie Herpes, ich tauche immer wieder auf.
Das war dein Interimsname.
Ja, genau. Und es gibt sich natürlich aus dieser Beichte raus, wo natürlich auch das Geheimnis ist, was dort alles gesagt wird. Es geht nie raus. Und dort wird eigentlich lernt die Verbindung noch einmal ganz gut eben den Kandidaten oder die Kandidatin kennen. Und so eben dadurch, dass man das Geheimnis teilt, soll auch eine Verbindung schaffen.
Jetzt speziell war es auch in dieser Reportage, man sieht, oder, es gibt die Jungen und die etwas Älteren in der Verbindung und die Jungen nennt man Fuchs. Wie läuft das so ab mit dieser Hierarchie?
Ja, also es ist grundsätzlich so, wenn du beitrittst, bist du zuerst mal ein paar Semester Fuchs. Und nachher machst du eine Prüfung, eine Burschenprüfung. Und da ist es bei uns so, da wirst du wirklich abgefragt über Stadtkenntnis, Allgemeinwissen, über die Geschichte von Brechtoldia, aber über die Geschichte vom Dachverband, vom Schweizerischen Studentenverein. Und nachher, wenn du sozusagen Bursch bist, dann hast du eine Farbe mehr. Du hast nicht nur zwei Farben, sondern drei Farben.
Also die Farben sind die, die man zum Beispiel auf dem Hut sieht, die ihr typischerweise trägt. Und auch so ein Band, oder? Wo man um die Brust, über die Schulter und die Brust trägt. Dort sieht man die Farben.
Genau, das sind die Hütli, die immer mit Kondukteurenhütli verwechselt werden. Dort sind unsere Farben drauf. Aber die Hierarchie wird eigentlich dadurch legitimiert, dass jeder durch den Prozess hat müssen gehen. Und jeder wird irgendeine Bursch und weiss, wie es war, ein Fuchs zu sein.
Was ist denn über einen Bursch?
Also, ich sag mal, Burschen sind alle gleich. Es gibt einfach das Komitee und dort hast du den Senior und du hast den Aktuar und den Fuchsmajor. Und dort ist die Idee, dass der Senior natürlich Verbindungsleben leitet. Du hast aber jemanden, eben der Fuchsmajor ist jemand, der zuständig ist für die jüngeren Semester und der Aktuar, der alles protokolliert. Und von dem her, du lernst wirklich, wie ein Verein funktioniert. Also das muss ich auch aus meiner Erfahrung sagen, wenn wir schon von Zweck reden, dort drinnen lernst du natürlich Führungskompetenzen. Du lernst auch umgehen, wie du mit Geld, wie du das organisieren. Du lernst verschiedene Anlässe organisieren. Und das sind natürlich Fähigkeiten, die du überall im Leben kannst brauchen. Und gerade bei mir, weiss ich noch, ich bin als Fuchs ein bisschen verstreut gewesen. Mir hat es immer lustig gehabt, aber mir hat mir die Organisationskompetenz nicht so zugesprochen. Aber ich bin enorm reingewachsen, als ich zum Beispiel Fuchsmajor war, habe ich gemerkt, so, hey, wenn ich will, kann ich das total gut. Und das sind die Sachen, die ich sage, in einem geschützten Umfeld kannst du dir verschiedene Fähigkeiten aneignen. Und wenn es mal schief geht, dann passiert ja auch nicht so viel.
Ja, man hört so ein bisschen aus, oder? Du lernst etwas fürs Leben, du nimmst eine Verbindung mit fürs Leben. Das sind Kontakte, wo du knüpfst miteinander. Ein Vorwurf, wo immer wieder kommt, ist die Väterli-Wirtschaft. Und wieso komme ich auf den? Weil amix, ich muss mir das vorstellen, hocke ich in der Redaktion. Dominik Feusi, Maria und auch der Can, die dort sind. Und dann reden die untereinander über die Verbindung. Und ich habe das Gefühl, ich höre sowas von nicht dazu. Ich checke gar nichts. Und da merke ich, oder, das ist wie etwas, das dich dein ganze Leben begleitet. Wo aber dann mit dem Vorwurf kommt, oder? Die untereinander, unter der Verbindung, die scharren sich da etwas zu, unterstützen einem und dann sind wir irgendwann mal bei der Väterli-Wirtschaft.
Also an dieser Stelle kann ich vielleicht sagen, der Dominik ist ja in der gleichen Verbindung wie ich und von wegen Väterli-Wirtschaft. Als ich entschieden, dass ich gerne Journalismus möchte, habe ich mich einfach darum getan, wen könnte ich kontaktieren. Und da ist mir Dominik in Sinn gekommen und ich habe ihn vorher nicht gut gekannt. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, an einem Anlass, aber wir haben nie miteinander zu tun gehabt. Und ich habe ihm dann angerufen und wir haben zusammen geredet wie ist er in Journalismus hineingekommen, wie könnte ich vielleicht in Journalismus hineingekommen. Und er hat mir nachher gesagt, ja, es gäbe eine Möglichkeit, er ist an einem neuen Projekt namens Nebelspalter. Und wenn ich ihm 2 Artikel schreiben würde und die gut sind, dann könnte man über die Praktikumsstelle reden beim Nebelspalter. Und so bin ich dann auch wirklich zu suchen gekommen. Und an dieser Stelle kann man sagen, ja, das war jetzt Väterli-Wirtschaft gewesen. Finde ich nicht. Das ist, erstens habe ich sehr viel in die Verbindung investiert. Es war nicht so gewesen, dass ich nie etwas gemacht habe. Da ist viel Zeit drauf gegangen. Ich musste die Verbindungen pflegen. Und zweitens musst du ja trotzdem noch die Leistung auf den Tisch legen. Also du kannst nicht einfach nur, weil du in einer Verbindung bist, sagen, ja, mir werden alle Jobs nur so zugeworfen, sondern du musst beweisen, okay, mal, sie kann schreiben, sie kann reden und nicht nur die Verbindung allein ist hier ausschlaggebend.
Ich finde es wie so ein bisschen, das ist das, was mich gestört hat, im Väterli-Wirtschaftsargument, oder? Jeder Verein gibt dir natürlich ein Netzwerk, oder, wo du davon kannst profitieren. Ich denke jetzt, sei es jetzt zum Beispiel in einer Partei, sei es auch in einem Wirtschaftsverein, Fadi oder Zunft sogar, also überall, wo du natürlich eine Gruppe hast, wo du den Zugang zu Menschen bekommst, die du sonst nicht würdest kennenlernen, kannst du ja davon profitieren. Und das ist ja auch die Idee, dass du das Netzwerk aufbauen kannst. Und darum finde ich, da wird immer so mit unterschiedlichen Massen gemessen bei der Studentenverbindung, als wäre das so ein verschworener Kreis und würde wie so eine Geheimorganisation agieren, die Bundesrat stellt. Weil anscheinend, das habe ich mitbekommen, vor 25 Jahren war es so gewesen, dass von 100 Bundesräten 75 in einer Verbindung waren. Ja, so ein bisschen eine Verschwörungstheorie oder ein Mythos, der da ist. Aber im Endeffekt sehe ich das an ein Netzwerk gebunden, wo man lebenslang dabei ist und dann eben auch kann sich wieder verbinden und sagen, hey, wir sind doch in der gleichen Verbindung. Schafft ein bisschen die Hürden ab.
Es schafft die Hürden ab und es ist schon das, was du jetzt gerade vorher gesagt hast, das Netzwerk, das musst du pflegen. Es ist nicht etwas, was dir einfach in die Schoss geht. Und es ist egal, mit welchen, sagen wir, Vereinen ist es so. Du musst etwas investieren, dass du überhaupt etwas zurückbekommst. Und ja, ich glaube, früher hat eben die Väterli-Wirtschaft vielleicht noch mehr zugesprochen oder zugestimmt bei diesen Verbindungen. Aber heute ist es wirklich weniger, also man hat auch weniger Einfluss. Das ist eben, du hast gesagt, früher 75 Bundesräte. Das ist heute ganz klar nicht mehr der Fall. Man hat weniger Einfluss. Und das ist etwas, was immer wieder in unserem Verein selber in Kritik geratet. Ich bin zum Beispiel in der politische Kommission, also auch der Dachverband hat verschiedene Kommissionen und dort ist es auch immer wieder das Thema, wollen wir uns politisch engagieren, wollen wir irgendetwas bewegen. Und sehr oft ist es schwierig, wenn man halt so einen grossen Verein ist, dort irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und darum ist man ein bisschen im politischen Kontext ein bisschen handlungsunfähig geworden. Man möchte es aber auch. Also es hat auch den positiven Teil, zum Beispiel, dass man sagt, ja, wir sind apolitisch, im Sinne von, dass einfach alle willkommen sind. Und dort kommt natürlich das, was im Titel war, von dem Beitrag eben mit dem Rechtsextremismus. Wir haben also hinten und vorne nichts mit dem im Hut. Und das kommt einfach nur von Deutschland her.
Ja, alle sind willkommen. Das ist eigentlich eher gerade etwas vom Gegenteil, das man euch ja sogar vorwirft. Und zwar ein Thema, das immer wieder aufkommt, ist der Sexismus. Grundsätzlich die Frage, oder? Es gibt Verbindungen, die nur Männer sein können. Es gibt Verbindungen, die gemischt sind. Es gibt auch Frauenverbindungen, habe ich gelernt. Und auch in der Reportage kommt natürlich das Sexismus-Argument rein. Und wir wollen mal hören, wie das tönt.
Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Jungs hier Frauenhasser sind. Aber in den uralten Strukturen von Studentenverbindungen sind halt bei den allermeisten Verbindungen keine Frauen als Mitglieder zugelassen. Darum sind die Strukturen auch sicher nicht frauenfreundlich.
Ja, es wird von frauenunfreundlichen Strukturen gesprochen. Und bevor ich dich dazu frage, ich habe bei der Recherche nämlich einen genialen Ausschnitt gefunden. Und zwar hat SRF tatsächlich vor knapp 20 Jahren schon mal Studentenverbindungen porträtiert. Es sind zwei Beiträge und dann gibt es eine Diskussionsrunde in einer Sendung, die heisst «Zebra». Und dort hat man genau eine junge Frau gefragt, wie sie das denn sehe. Und die junge Frau ist nicht nur irgendjemand, sondern die Frau von Dominik Feusi. Und das hat sie gesagt.
Ja, komm mal zu uns schauen, Binge ist eine Frau genau gleichberechtigt wie ein Mann. Jede Frau, die in der Bergtoldia ist, darf das Gleiche machen wie jeder Mann, darf die gleichen Ämter ausüben wie jeder Mann. Also, das klappt bestens.
Also sie sagt, oder, sie kann jedes Amt machen, das auch ein junger Mann machen kann, sind es trotzdem frauenunfreundliche Strukturen.
Wir beweisen, glaube ich, das Gegenteil. Oder ich beweise das Gegenteil, indem wir eine gemischte Verbindung sind. Für andere Verbindungen ist es immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber das, was ich bisher mitbekommen habe, ist, dass das nie ein Thema war. Und das, was er ja kritisiert, ist die Strukturen, also die frauenfeindlichen Strukturen. Und ich glaube, auf was er anspielt, ist, dass die Verbindungen ja von Männern gegründet wurden und die Strukturen von Männern geschaffen sind. Was er aber für mich in dem Sinne sagt, ist, dass Frauen sich in diesen Strukturen nicht zurechtfinden. Und das finde ich eine Kritik, die ich klar zurückweisen muss, weil es heisst eigentlich, ja, wir können nicht mit Autorität umgehen oder in diesen Hierarchien uns zurechtfinden. Und in unserer Verbindung, eben, wir haben zum Beispiel auch einen Senior, der eine Frau ist und übrigens Mitglied von der JUSO. Also, das ist total das Gegenteil von all den Vorwürfen, die er in seinem Titel genannt hat.
Für mich klingt es eher so, oder? Muss ich ja bewusst sein, ich habe jetzt den Einblick ein bisschen bekommen, oder? Eben, es hat klare Regeln, die man muss lernen muss. Es gibt gewisse Struktur, Hierarchie. Es geht auch um Autorität natürlich. Mein Punkt ist eher, ich glaube, Studentenverbindungen sind einfach nicht für Menschen gemacht, die mit Autoritäten nicht klarkommen oder mit Regeln, sondern sich eher daran stören und sagen, in der Freizeit will ich nicht noch in einem Verein sein, wo ich so krasse und klare Regeln habe. Es ist eher da. Also nicht, dass Frauen eigentlich nicht dort hineingehören, sondern es geht um Menschen, die, ja, mit Hierarchien vielleicht nichts anfangen können.
Also, das ist sicher so. Die Verbindung ist nicht für jeden Mann oder jetzt in diesem Fall jede Frau, sondern du musst auch ein bisschen offen sein für das. Und für mich war es zum Beispiel so, ich bin nach Bern gekommen und ich habe meinen Studiengang damals noch Rechtswissenschaften, ich habe niemanden kennt. Und ich wollte Anschluss finden und ich habe dort die Menschenlehre kennen in der Berchtoldia und ich habe die sofort ins Herz geschlossen. Und dort finde ich, wenn man sagt, ja, frauenfeindlich und all das, für mich ist immer so, schlussendlich ist immer noch, also ist jeder Verein ist autonom und ob du Frau aufnehmen oder nicht, ist die Entscheid. Ich finde, für uns und für mich ist es richtig, in eine gemischte Verbindung hineinzugehen, weil es eben auch andere Dynamiken gibt. Aber immer der Vorwurf, ja, wir sind sexistisch, finde ich, gang mal einisch, ein Abend als Gast zu einer Männerverbindung und die wird sofort das Gegenteil bewiesen.
Naja, danke vielmals, dass du uns den Einblick gegeben hast. Und für mich bestätigt es das, was ich das Gefühl hatte bei dieser Doku oder so ein bisschen abschliessend. Ich habe das Gefühl gehabt, man hat sich gar nicht richtig darauf einlassen, was die Studentenverbindung ausmacht. Man hat mega den Fokus aufs Trinken und auf die Regeln gelegt. Man hat Klischees aufgegriffen wie Rechtsextremismus oder Sexismus, obwohl man eigentlich hätte im SRF-Archiv schauen können und von einer jungen Frau die perfekte Antwort bekommt, schon vor 20 Jahren. Das ist das, was mich ein bisschen gestört hat. Ich habe das Gefühl gehabt, man ist mit Scheuklappen reingegangen, wie man schon möchte in dem Sinne über die Verbindung berichten. Darum danke dir, dass du uns heute auch einen Einblick gegeben hast.
Ich hoffe, es hat einen kleinen Einblick gegeben. Und wie gesagt, es ist auch schwierig, das jemandem zu erklären, der nicht selber dabei ist, wo eben die ganzen Nuancen, die die Verbindung mit sich bringt, dass man die nicht kann erklären in ein paar Worten oder in einem Video, sondern dass, ja, sich auch nicht draussen sagen. Am Mittwoch haben wir Stamm, am 8. und alle, wirklich alle, sind herzlich willkommen im Beaulieu, hier in Bern, um einfach mal selber das erleben. Und wenn es nicht für dich ist, dann ist es natürlich die freie Entscheidung, ob du möchtest beitreten oder nicht. Aber ich hoffe, ich konnte vielleicht mit ein paar Vorurteilen aufräumen, aber auch ja, einfach ein bisschen näher bringen, was es für mich bedeutet, in einer Verbindung zu sein.
Ja, und jetzt zum Schluss, ihr, die zuhört, ihr seid am Zug. Und zwar, wir haben die Frage von der Woche. Und wir würden gerne wissen, braucht es denn heute noch Studentenverbindungen? Und die Frage von der Woche findet ihr wie immer in der Folge bei nebelspalter.ch und wir freuen uns auf eure Meinungen.
Gut, Gami, mir ist jetzt gerade etwas aufgefallen. Ausgerechnet in dieser Folge, wo wir über Alkoholkonsum reden, in verschiedenen Aspekten des Lebens, genau dann trinken wir nichts.
Darum gehe ich jetzt ins Feierabendbier.
Du gehst jetzt ins Feierabendbier und wir verabschieden uns hier verabschieden an dieser Stelle. Danke vielmals fürs Zuhören. Tut euren Freunden von uns erzählen. Und wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag am Morgen.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Rahel Gano und Camille Lotte.